Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung. Heute moderiert von Joel Kaczmarek.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Regierungskreisen. Ich bin Joel Kaczmarek und ihr wisst, hier geht es immer in den Maschinenraum der Bundesregierung. Und heute stehen wir ein bisschen Spalier, denn wir sprechen darüber, dass nach 2 Jahren der Zeitenwende ja sich einiges getan hat in Deutschland und in Europa. Und wir wollen wissen, wie steht's denn eigentlich um die deutsche Sicherheitspolitik und die Bundeswehr? Weil ihr erinnert euch, da ist ja ganz vieles passiert, wir haben ganz viele Reaktionen gehabt. Und da gibt's natürlich spannende Leute, die sich damit sehr gut auskennen. Und das ist zum einen der gute General Carsten Breuer. Und Carsten Breuer ist der Generalinspekteur der Bundeswehr. Das heißt, er ist der truppendienstliche Vorgesetzte aller SoldatInnen in dem ihm unterstellten Streitkräften und als militärischer Berater der Bundesregierung und auch als höchster militärischer Repräsentant der Bundeswehr Teil der Leitung des Verteidigungsministeriums. Wow, das ist ein langer Titel, den man da innehat, aber auch ein wichtiger. Und zum Zweiten haben wir uns den lieben Professor Dr. Carlo Masala eingeladen. Der ist heute extra aus Leipzig zu uns angereist. Und der hat die Leitung der Professur für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr inne. Vor allem ist er auch regelmäßiger Berater der Bundeswehr, ständiger Sachverständiger in der Enquetekommission des Deutschen Bundestags zum Afghanistan-Einsatz und leitet das Metis-Institut für Strategie und Vorausschau an der Universität der Bundeswehr München. Das wiederum bietet dem Bundesministerium der Verteidigung Beratungsleistungen an. Und wie angedroht, heute geht es wie gesagt mal darum, dass wir mal eintauchen. Was ist denn da eigentlich gerade Status quo in der Bundeswehr? Wo stehen wir als Land? Wie steht es um unsere Sicherheitspolitik? Weil leider gibt es ja doch mehr Anlässe, als uns allen wahrscheinlich lieb ist. So, und von daher erstmal Ihnen beiden ein herzliches Willkommen.
Ja, vielen Dank, hallo.
Danke für die Einladung.
Herr Breuer, vielleicht fangen wir mal an, unsere HörerInnen, die sind natürlich neugierig, mal zu verstehen, was macht denn eigentlich so ein Generalinspekteur der Bundeswehr? Also stimmt das, dass Sie der ranghöchste Soldat sind?
Ja, das stimmt. Und Sie haben ja durchaus gerade schon einiges beschrieben von meinem Aufgabenfeld. Also als ranghöchster Soldat ist es aber gar nicht so sehr der wesentliche Punkt, sondern der Generalinspekteur der Bundeswehr ist der gesamtplanerisch Verantwortliche. Das klingt jetzt total abstrakt, aber all das, was mit Streitkräften zusammenhängt, verantwortet der Generalinspekteur. Und das darf ich seit dem 17. März des letzten Jahres verantworten. Spannende Zeit, spannende Verantwortung, zumindest aus meiner Sicht eine große Verantwortung, die wir gerade in diesen Zeiten haben. Bin dankbar für ein super Team, was ich um mich herum habe, sodass man diese Verantwortung auch schultern kann.
Ja, nehmen Sie uns doch mal mit unter die Haube. Wie ist denn das, wenn Sie sagen, super Team? Wie groß ist so Ihr Stab? Mit was für Menschen arbeiten Sie? Vielleicht auch mal zu verstehen, wo arbeiten Sie? Also reisen Sie durch die Republik, schauen sich die Kasernen an und sprechen mit den SoldatInnen vor Ort? Oder sind Sie hier im Bundesverteidigungsministerium? Wie ist das?
Also die Antwort ist ja. Und zwar insofern ja, als dass all das, was Sie gerade gesagt haben, natürlich stimmt. Auf der einen Seite ist man hier im Bundesverteidigungsministerium. Ich bin logischerweise viel in der Regierung, sitze im Verteidigungsausschuss, aber auch durchaus auch in dem einen oder anderen Ausschuss immer mal wieder mit drin. Berate die Bundesregierung in allen militärischen Angelegenheiten. Das heißt zuvorderst natürlich den Verteidigungsminister, aber auch den Bundeskanzler, stehe im Parlament, Rede und Antwort in allen Verteidigungs-, in allen militärpolitischen Fragestellungen, aber vor allen Dingen auch mit Blick auf die Streitkräfte und das macht es besonders spannend, als truppendienstlicher Vorgesetzter aller Soldatinnen und Soldaten bin ich natürlich auch viel in der Truppe unterwegs und bin viel mit Soldatinnen und Soldaten zusammen, nehme deren Meinungen, deren Ansichten mit auf und versuche das alles eben zusammenzubringen.
Und jetzt habe ich immer eine neugierige Frage. Wenn man fernsieht, dann gibt es ja immer so diese Kriegsfilme, da sind diese ewig langen Tische. Da sitzen dann immer nur Generäle in so blauen Uniformen dran und irgendwie wird das Militär immer als so kriegstreiberisch beschrieben. Ich glaube, das ist in der Praxis genau umgekehrt. Ich glaube, Soldaten sind die Ersten, die von Gewalt abneigen, weil sie wissen, was das eigentlich bedeutet. Darf man sich das wirklich so vorstellen? Gibt es diese langen Tafeln, wo dann irgendwie in der Regierung getagt wird?
Also es gibt weder die langen Tafeln und für mich als Heeresoffizier auch keine blauen Uniformen, sondern dann die graue Uniform mit dazu. Diese langen Tafeln gibt es überhaupt gar nicht, sondern es sind ganz normale Tische. Vor allen Dingen sind es ganz normale Arbeitsgruppen. Es sind immer wieder auch Fachgruppen, mit denen man zusammensitzt, sogenannte Tischgespräche, wo man dann ein Projekt nach vorne treibt, wo man Meinungen mit aufnimmt. Und das andere, was Sie gesagt haben, das trifft absolut zu. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der friedensbewegter ist als ein Soldat, denn wir wissen recht genau, worum es geht in einem Krieg. Das sehen wir jetzt auch wieder in der Ukraine. Wir werden immer wieder auch aufgefordert, das höre ich aus vielen Gesprächen, das zu erklären, was in der Ukraine passiert, auch das, was in Israel gerade passiert. Und insofern setzen wir uns mit Kriegen vielleicht etwas anders auseinander, als man das normalerweise in der Bevölkerung tut. Und Sie haben völlig recht, wenn man weiß, worum es geht in einem Krieg, wenn man ein Bild davon hat, was in einem Krieg passiert, dann ist man, glaube ich, derjenige, der sich genau dafür einsetzt, dass es zu einem solchen Krieg nicht kommt. Das nennen wir dann Abschreckung. Und genau um diese Abschreckung geht es auch gerade wieder in dieser Zeit, dass wir es eben unmöglich machen oder weitgehend unmöglich machen für einen Gegner, uns anzugreifen und damit dann eben auch Krieg verhindern.
Ja, den Preis für Krieg so hoch wie möglich, ne? Und Sie haben recht, unsere Uniform natürlich ein bisschen schöner. Das US-Fernsehen immer die blauen, aber da können wir schon mithalten. Gut, Herr Masala, vielleicht gehen wir mal auf das Thema Zeitenwende ein. Also ich will es gar nicht so überstrapazieren, weil es wurde schon gefühlt so viel dazu gesagt, auch bei uns im Podcast. Aber ich meine, durch Ihre Profession wissen Sie ja sehr gut, was ja in der Welt los ist und haben vieles beobachtet. Wenn Sie mal so einen kleinen Wrap-up starten nach 2 Jahren, was steht da drin?
Wenn ich einen kleinen Wrap-up starte nach 2 Jahren, dann steht da drin, dass wenn man die Zeitenwende versteht als die Vollausstattung oder fast Vollausstattung der Bundeswehr, dann ist da einiges passiert, das muss man ganz einfach so sagen. Also wenn ich das richtig sehe, sind von den 100 Milliarden, die da zur Verfügung gestellt worden sind, sind zumindest irgendwie 99,9 Milliarden im Prinzip verplant, vom Verteidigungsausschuss bewilligt worden. Jetzt geht es halt um Verträge verhandeln und dann Produktion. Da ist unheimlich viel passiert. Wenn man Zeitenwende ein bisschen breiter versteht und sagt, wie steht es um die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, wirklich die Gesellschaft, ja, und sozusagen die Aufstellung der Gesellschaft mit Blick auf die neuen Herausforderungen, Gefahren, Bedrohungen, die sich der Bundesrepublik Deutschland, teilweise auch ihren Verbündeten, in den nächsten 10 Jahren stellen werden, dann würde ich sagen, sind wir jetzt gerade am Anfang. Wir stehen gerade am Anfang, sozusagen da eine Zeitenwende herbeizuführen. Von daher würde mein Urteil immer so unausgewogen ausfallen mit Blick auf die Bundeswehr. Da gibt es noch vieles zu tun, aber sozusagen da ist auch schon viel passiert, das muss man ganz einfach so sagen. Mit Blick auf die Gesellschaft, auf die Politik generell, auf die Strukturen, wie wir Politik machen, mit Blick auf die Herausforderungen, die sich uns stellen werden, begeben wir uns jetzt gerade auf dem Weg erst, da was zu verändern.
Ich glaube, was viele Menschen beschäftigt hat, als dieses Thema aufkam, war, dass das so ein Weckruf war. Dass viele das gar nicht mehr kannten, auf dem europäischen Kontinent mit Krieg konfrontiert zu sein. Und dass man im Nachhinein, was ja im Nachhinein auch immer einfacher ist, Sachen zu sagen, halt schon sich gefragt hat, hätten wir sowas auch früher sehen sollen. Also gab es vielleicht Signale der Zeitenwende und wir haben sie nur noch nicht gedeutet. Und dann das Fliegen der Kugeln war das, was dann quasi nicht mehr umdeutbar war. Ist da ein bisschen was dran?
Da ist einiges dran. Wir hängen diese Zeitenwende natürlich richtigerweise jetzt an dem russischen Angriff auf die Ukraine auf. Aber wenn man weiter zurückgeht, dann gab es ja auch schon, ich sage jetzt mal, Weckrufe, die an anderer Stelle, an der Münchner Sicherheitskonferenz von einem Bundespräsidenten, von einem Außenminister, von einem Verteidigungsminister, von einer Verteidigungsministerin damals mehr Verantwortung übernehmen. Letzten Endes muss man sagen, wir haben uns in der Rolle, die uns zufällt als Bundesrepublik Deutschland, als drittgrößte weltweite Volkswirtschaft, als Zentralmacht in der Mitte Europas, da haben wir uns ja nie so richtig eingefunden. Und eigentlich fängt die Veränderung 1990 an. Die fängt mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung an. Da haben wir plötzlich dieses Deutschland, was 84 Millionen Einwohner hat, was nach einer kurzen Delle natürlich wegen der Wiedervereinigung und der Kosten der Wiedervereinigung wieder die stärkste Volkswirtschaft in Europa ist. Und alle schreien danach, dass dieses Deutschland politisch mehr Verantwortung übernehmen soll. Und dieses Deutschland macht das, aber scheut sozusagen davor zurück, das dauerhaft zu tun. Und von daher hätte die Zeitenwende viel früher anfangen sollen. Und für uns letzten Endes jetzt in der Bundesrepublik Deutschland ist der 24.02.2022 im Prinzip der Schuss, wirklich wortwörtlich der Schuss, den wir vorher nicht gehört haben, den haben wir dann gehört.
Herr Breuer, Sie haben ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass es eigentlich darum geht, die Kosten eines Krieges sozusagen so hoch zu treiben, dass keiner eine Incentivierung hat, einen anzufangen. Und das ist natürlich für viele BürgerInnen draußen auch so schwer zu verstehen, was es denn eigentlich genau heißt, wenn man über Sicherheit redet, wenn man über Abwehrbereitschaft spricht. Was ist denn so das kleine Einmaleins, wenn Sie mit Ihrem militärischen Blick darauf schauen?
Ja, ich würde vielleicht gerade nochmal das aufgreifen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, wenn man zurückblickt, dann sind wir natürlich in einer Gesellschaft in Deutschland, Gott sei Dank so, die über die Zeit des Kalten Krieges, die also nach dem Zweiten Weltkrieg, doch sehr pazifistisch, nochmal, sehr friedliebend erzogen, ausgebildet worden ist. Und das ist auch, glaube ich, genau richtig. Wir haben aber dann eben erlebt, dass das vielleicht gar nicht so sehr mehr funktioniert, weil wir also um uns herum eben nicht nur Freunde haben, sondern durchaus auch Staaten haben, die uns vielleicht übel wollen könnten. Das zu verstehen, das zu kapieren und das auch für uns umzusetzen, das braucht eine Zeit. Das braucht auch eine Zeit in der Gesellschaft. Und deswegen muss man sich manchmal auch umdrehen, muss sagen, was haben wir denn eigentlich schon geschafft seitdem? Wie haben wir es denn eigentlich schon hinbekommen? Und ich glaube, das ist gerade in den letzten 2 Jahren schon sehr, sehr deutlich passiert. Wenn Sie sagen, die Kosten hochtreiben, dann geht es natürlich darum, einem Gegner zu zeigen, pass auf, es lohnt sich einfach nicht, uns anzugreifen. Die Risiken, die du auf dich nimmst, sind unkalkulierbar für dich und du kannst keinen Vorteil für dich oder für deine Bevölkerung, für deinen Staat oder wie auch immer dabei herausziehen. Das funktioniert immer dann, wenn wir es mit einem rationalen Gegner zu tun haben. Wenn wir auf Putin schauen, wenn wir auf Russland schauen, vor allen Dingen, wenn wir auf Putin schauen, fehlt mir diese Rationalität an manchen Stellen. Und deswegen müssen wir höllisch aufpassen, müssen sehr genau schauen, was machen wir, wie stellen wir uns auf und dass wir auch bei dieser Aufstellung, und deswegen ist die Zeitenwende auch für die Bundeswehr genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, sie hätte nicht später kommen dürfen, dass wir eben deutlich machen, mit uns ist nicht zu spaßen. Wir wissen, was wir tun. Aber wir wissen es eben auch so gut, dass wir etwas hinstellen, was abschreckt, aber was auf keinen Fall dazu führt, dass es in eine Eskalation mit hineingeht. Und ich glaube, diese Balance zu halten, darauf kommt es für einen klugen Politiker, aber eben auch für einen klugen Militär in der Politikberatung immer wieder an.
Wenn ich da was ergänzen darf, wir wissen ja aus der Forschung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krieg initiiert wird, angefangen wird, immer dann groß ist, wenn derjenige, der ihn anfängt, den Eindruck hat, er kann in relativ kurzer Zeit bei Minimierung seiner eigenen Verluste sozusagen ein Maximum seiner Ziele erreichen. Und wenn man ihm sozusagen signalisiert, es wird weder kurz sein, noch werden deine Verluste klein sein, dann sozusagen sinkt die Kriegswahrscheinlichkeit.
Ich wollte gerade auch so ein bisschen unflätig fragen. Also mir ging es so in meinem Bekanntenkreis, als der Ukraine-Krieg losging, haben so viele Leute gesagt, so meine Güte, die Ukrainer, die sind aber ganz schön hart am Start, das wird mit uns Deutschen nicht so gehen. Gerade so ein Putin, der nimmt dann sehr wahrscheinlich eher ein bisschen verweichlicht wahr. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung? Weil ich meine, es ist ja ein Politiker, der auf Pferden mit nacktem Oberkörper durch die Berge reitet und sich beim Eishockey ablichten lässt. Es ist ja so dieses Narrativ, was da gezeichnet wird vom starken Mann.
Also wie Putin sich ablichten lässt oder wie er sich gerne geriert, wie er sich gerne nach außen darstellt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Für mich kommt es nur darauf an, das zu sehen, was er wirklich in Taten umsetzt. Und das hat er mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, hat er das schon sehr deutlich gemacht. Er ist derjenige, der das begonnen hat. Er ist derjenige, der das Ganze beenden könnte. Wir müssen halt auch so wie die Ukrainer sehr deutlich immer wieder zeigen, wie tapfer sie doch auch einer russischen Übermacht etwas entgegensetzen können. So werde ich in letzter Zeit immer häufiger gefragt, könnte das denn die Bundeswehr eigentlich auch? Also könnten die deutschen Streitkräfte, könntet ihr uns verteidigen? Und meine Antwort ist darauf immer ja. Überhaupt gar keine Frage. Wenn wir angegriffen werden würden, dann würden wir uns verteidigen mit dem, was wir gerade haben. Könnten wir es besser? Und darauf sage ich, ja, das könnte auch. Oder müssten wir auch können und könnten wir auch können. Nämlich dann, wenn genau diese Umsetzung der 100 Milliarden, also dieses Sondervermögens, jetzt in den nächsten Jahren passieren wird. Das heißt, wir haben viel angeschoben, wir sind auf dem richtigen Weg, aber es ist längst nicht so, dass wir jetzt irgendwie schutzlos oder wehrlos da stehen würden.
Ich will noch mal ganz kurz ergänzen, natürlich nimmt uns Putin als Gesellschaft, also nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern generell dieses Modell einer liberalen Demokratie, sei es die USA, sei es Frankreich, ist völlig egal, als verweichlicht da, weil er ja selber sozusagen eine Alternative anbietet zu diesem Modell in Russland. Das ist so, also in den russischen Worten immer die traditionellen Familienwerte und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass er uns als weich und nicht wehrhaft wahrnimmt, weil auch diese 2 Jahre Ukraine-Krieg haben ja auch deutlich gezeigt, dass er von bestimmten Aktionen einfach Abstand nimmt. Und er hat nicht die baltischen Staaten irgendwann zwischen 2014 und 2024 angegriffen. Wo man ja sagen könnte, naja, wenn man da drauf guckt, das sind territorial relativ kleine Länder, da sind nicht so viel Bevölkerung drauf, das ist was ganz anderes als diese riesengroße Ukraine, der zweitgrößte Flächenstaat Europas, die hat er in Ruhe gelassen. Könnte ein Indiz einfach dafür sein, dass er sich nicht so ganz sicher ist, ob der Westen nicht doch hart und entschlossen ist, wenn sozusagen sein eigenes Territorium angegriffen wird. Also von daher würde ich bei der Antwort, nimmt er uns als verwahrlost und weich und dekadent wahr, sagen, ja, von der Gesellschaft her sicherlich, das hat eine innenpolitische Funktion. Aber sicherheitspolitisch bin ich mir da gar nicht so sicher, weil dann hätte man argumentieren können, hätte er schon ganz andere Sachen machen können mit Blick auf das NATO-Territorium, was er nicht getan hat.
Und ich würde gerne da noch einen draufsetzen, wenn wir eigentlich sehen, wie er agiert, wie Putin auch agiert, wenn wir sehen, was er macht, dann nimmt er uns schon als Konkurrenz, also unser Gesellschaftssystem als Konkurrenz für das wahr, was in Russland passiert. Denn ansonsten würde er sich ja nicht so aufstellen. Also er sieht schon, dass das westliche Gesellschaftsmodell, dass unsere Freiheit und die Rahmenbedingungen, die wir einfach in unserer Gesellschaft haben, dass dies attraktiver ist, oder attraktiv sein könnte, auch für die russische Bevölkerung. Und diese Abgrenzung hinzubekommen, ich glaube, das macht er immer wieder in all seinen Äußerungen auch nach außen hin deutlich. Insofern glaube ich auch und würde da noch ergänzen wollen, wenn man guckt, gerade auf die baltischen Staaten schaut, das ist natürlich schon etwas, wo Putin auch sieht, oh, da steht die NATO dahinter. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also wir dürfen unsere Verteidigung nicht einfach nur national denken, sondern wir müssen sie im Bündnis denken. Wir müssen sie zusammen mit allen anderen europäischen, aber auch außereuropäischen NATO-Staaten denken. Und erst dadurch kommt ein Zusammenhalt, erst dadurch kommt eine Stärke mit zustande, die Putin, die Russland etwas entgegensetzen kann und worüber, glaube ich, auch Putin sehr genau nachdenkt.
Ich habe mal noch so 2, 3 Fragen zum Thema Kriegsführung, bevor wir uns mal die Finanzen anschauen, also die Bundeswehrfinanzierung. Warum ist es eigentlich so, wenn man sich drüber nachdenke, das letzte Mal, als Deutschland traurigerweise im Krieg als Täter verknüpft war, war ja, als wir Polen angegriffen haben im Zweiten Weltkrieg. Und es hat ja wirklich 2, 3 Wochen nur gedauert, der Blitzkrieg, der uns allen traurig in Erinnerung ist, bis dieses Land überrannt war. Die Situation ist ja durchaus ähnlich, auch Ukraine unvorbereitet getroffen, eine Übermacht greift an aus dem Nichts und man reibt sich aber 2 Jahre lang auf und es wirkt ja von außen irgendwie immer so wie so ein Stellungskrieg, vor, zurück, vor, zurück. Was ist heute in der Kriegsführung anders, dass so eine Übermacht wie Russland die Ukraine eigentlich gar nicht so leicht besiegen kann, wie man es vielleicht gedacht hatte zum Start des Kriegs?
Ich glaube, Putin hat sich das auch anders vorgestellt, als er dort am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat. Ich denke, dass das auch bei ihm vorherrschend war. Das geht durch wie ein heißes Messer durch die Butter. Man wird sehr schnell die Erfolge haben, man wird sehr schnell in Kiew sein und es gibt durchaus Erkenntnisse, dass man die Paradeuniform, bildlich gesprochen, schon dabei hatte, um die Siegesparade dann auch in Kiew durchführen zu können. Womit er nicht gerechnet hat, war auf der einen Seite die Tapferkeit des ukrainischen Volkes und vor allen Dingen auch die Kriegserprobtheit der ukrainischen Streitkräfte. Denn die haben in der östlichen Ukraine durchaus schon über mehrere Jahre ja gekämpft. Diese Erfahrung, ich glaube, die hat er unterschätzt. Er hat die Tapferkeit unterschätzt, er hat den Willen des ukrainischen Volkes unterschätzt und er hat seine eigenen Fähigkeiten, die eigenen militärischen Fähigkeiten stark überschätzt, sowohl logistisch als auch in der Truppenführung. Und wenn man so die Bilder der ersten Tage sich nochmal vor Augen ruft, da waren wer weiß wie lange Militärkolonnen, die versuchten aneinander vorbeizukommen, um eine Versorgung mit hineinzubringen oder auch um überhaupt Kampfkraft, also Waffensysteme nach vorne zu bringen. Und es gelang nicht, weil man einfach nicht mehr das umsetzen konnte, was eigentlich das Handwerkszeug ist, nämlich dass man Verlegung von Truppen in eine oder an eine Front dann auch so durchführt, dass sie eben möglichst kampfkräftig dort ankommt. Das, was man aber auch sagen muss, ist, dass sowohl die ukrainischen Streitkräfte, aber noch mal mehr die russischen Streitkräfte über die Monate des Krieges in der Ukraine jetzt gelernt haben. Und auch Putin steht jetzt mit seiner Armee, die russischen Streitkräfte stehen jetzt ganz anders da, als es noch am 24. Februar der Fall war.
Und was man natürlich nicht vergessen darf, wenn Sie den Vergleich zu dem deutschen Überfall auf Polen nehmen. Und ich glaube, damit hat Putin auch nicht gerechnet, in dieser Massivität, dass relativ schnell, relativ viel sozusagen Unterstützung für die Ukraine von außen gekommen ist. Die Polen hatten keine Unterstützung von außen. Sie sind einfach überrannt worden und keiner hat ihnen geholfen. Da hatten wir eine ganz andere Situation. Also ich glaube, Putin hat wirklich geglaubt, dass, man darf ja nicht vergessen, wir sind 2021 im Sommer, also wir heißt jetzt die NATO jetzt erstmal, sind wir ja mehr oder weniger Hals über Kopf aus Afghanistan raus. Und ich glaube, eine der Einschätzungen war, wir werden uns nicht aufraffen für irgendetwas, was wirklich sozusagen Russlands Feldzug da behindert. Und das hat sich auch als eine Täuschung dargestellt in der Perspektive Putins.
Und wenn man über Kriegsführung spricht, wie viel passiert denn eigentlich noch mit echtem Material und wie viel schon digital? Also man möchte ja eigentlich meinen, dass Hackerangriffe sonst so das sind, wie Krieg mittlerweile viel geführt wird.
Man kann das schwer an Prozentzahlen festmachen, sondern es sind immer Gelegenheiten, Möglichkeiten, die geschaffen werden, die da sind und die dann ausgenutzt werden. Wir sehen auf russischer Seite auf jeden Fall hybride Angriffsmuster. Wir sehen hybride Angriffe. Und Hybridität heißt in dem Fall, dass man sowohl kinetisch angreift, als auch im Cyberraum mit angreift. Das ist beides vorhanden. Das, was neu mit hinzugekommen ist, sicherlich alles das, was sich um Drohnen dreht, also um Unmanned Vehicles. Und ich sage das bewusst auf Englisch, weil damit eben deutlich wird, es sind nicht nur die fliegenden Drohnen, sondern es sind auch die fahrenden Drohnen, es sind auch die schwimmenden Drohnen. Das ist etwas, was diese Kriegsführung oder was in dieser Kriegsführung eine Veränderung mit herbeigeführt hat und woraus wir auch gerade für unsere Ausbildung lernen.
Aber letzten Endes ist es ja so, wenn Sie Territorium erobern wollen, dann brauchen sie Leute, die auf diesem Territorium stehen und das halten. Deswegen war diese Vorstellung, dass dieser zukünftige Krieg, also aus meiner Sicht heraus, ne, dass so ein zukünftiger Krieg hauptsächlich einer ist, der von Hackern geführt wird und man versucht, Systeme des anderen lahmzulegen, das geht teilweise ja an Kriegsgründen vorbei. Und dieser Krieg ist ein Eroberungskrieg, da will man Land erobern. Und das können sie halt nicht mit Hackern und das können sie nicht mit Drohnen. Dazu brauchen sie Leute, die irgendwie auf diesem Territorium stehen, es erobern und dann auch halten. Und deswegen, glaube ich, ist der Mix etwas, an das wir uns gewöhnen müssen. Also ich sage immer jetzt sehr übertrieben auf dem Boden, sehr viel Erster, Zweiter Weltkrieg. Auf der Luft oder wenn wir jetzt zum Beispiel zu den Unmanned Systems gehen im Wasser, da haben wir dann möglicherweise Elemente des Krieges der Zukunft, aber es wird die Kombination sein, die das alles auszeichnen wird.
Ja, würde ich genauso unterstreichen wollen. Also es wird weder in dem einen noch in dem anderen passieren und all das, was wir vielleicht mal so gesehen haben, dass man sagt, ja, das wird dann nur noch im Cyberraum stattfinden. Ich glaube, das ist spätestens nach den Erfahrungen jetzt auch aus der Ukraine, muss man das einfach als romantisierende Vorstellung abtun. Also es gibt nicht diesen sauberen Cyberkrieg, der zwar irgendwo Schäden erzeugt, aber der letztendlich Blut spart, das wird nicht stattfinden, sondern es ist genau diese Kombination daraus, so wie wir es gerade auch gesagt haben. Das macht Hybridität aus, aber Hybridität macht auch aus, dass wir immer wieder an einer Schwelle sind, die leicht oberhalb oder leicht unterhalb der Schwelle zum Krieg steht. Also das ist ein Zustand, Hybridität ist für mich ein Zustand, wo man nicht sagen kann, ist das noch Frieden oder ist es schon Krieg? Und genau an dieser Schwelle wird, also in der Eskalation, wird ein Gegner immer wieder versuchen, etwas höher zu gehen, etwas runter zu gehen. Er wird die Nachverfolgbarkeit, also die Attribuierbarkeit möglichst verschleiern, sodass man nicht weiß, wer hat denn da jetzt wirklich angegriffen. Und er wird vor allen Dingen immer wieder schauen, dass er eigene Vorteile da herauszieht, ohne dass er sich Nachteile in einem Krieg einkauft. Also Hybridität, aber in allen Bereichen, sowohl analog als auch digital.
Und jetzt haben wir ja dieses Sondervermögen schon angesprochen. 100 Milliarden Euro. Was für eine unfassbare Zahl eigentlich. 100.000 Millionen. Was war also Ihr erster Gedanke, als das Thema aufkam mit dem Sondervermögen?
Also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, oh, da muss sich jemand versprochen haben, weil es doch eine Größenordnung ist, die man, genauso wie Sie es gerade gesagt haben, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Wenn man dann etwas genauer drüber nachdenkt, und das haben wir dann logischerweise auch in den Stunden und Tagen auch an diesem 27. Februar sicherlich auch ein bisschen davor und deutlich aber auch danach gemacht, dann kommt man eigentlich zu dem Punkt, dass wir damit gerade mal das aufholen, was wir über 30 Jahre Friedensdividende eigentlich verpasst haben. Denn wir haben über 30 Jahre eigentlich gesagt, Mensch, um uns herum sind eigentlich nur Freunde, wir sind, wie es so schön hieß, umzingelt von Freunden. Wir müssen eigentlich nur noch ein Minimum überhaupt in Streitkräfte investieren. Als dann die Auslandseinsätze dazugekommen sind, ist eigentlich alles das, was an Geld vorhanden war, in die Auslandseinsätze mit hineingeflossen und das zu Recht, wenn man als Land, wenn man als Parlament Soldatinnen und Soldaten ans scharfe Ende schickt, in Einsatzländer schickt, dann muss man ihnen auch das an Ausrüstung geben, was notwendig ist, damit sie diesen Einsatz bestehen können. Hieß aber, dass wir für Landesverteidigung und Bündnisverteidigung eigentlich kaum noch was aufgewendet haben. Diese Lücke, diese Delle, dieses Defizit aufzufüllen, dafür haben diese 100 Milliarden gerade mal eben gereicht. Und wir müssen jetzt in eine Verstetigung kommen, denn sonst können wir zukünftig nicht mehr investieren. Und wir haben dann einen ähnlichen Effekt, wie wir ihn vor diesen 100 Milliarden hatten, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwann, müssen wir auch diese Delle, die dann entsteht, müssen wir auch wieder auffüllen. Also der richtige Punkt kann eigentlich nur sein, dass wir in eine Verstetigung der Verteidigungsausgaben kommen, damit wir abschreckungsfähig bleiben oder werden und bleiben und damit wir uns verteidigen können, sowohl national als auch im Bündnis.
Ist es nicht ein bisschen depressiv auch machend, dass, wenn man diese Vorgaben der NATO einhält, 2% seines Bruttoinlandsproduktes jährlich in die Verteidigung zu investieren, dass wir im Jahr 2024 immer noch dazu gezwungen sind, so viel Geld auf Waffen zu allokieren?
Das ist meiner Ansicht nach nicht, also man kann die Frage so stellen, aber man kann sie auch andersrum sehen. Man kann die Frage auch so rumstellen, ist es nicht deprimierend, dass man in unserer Zeit immer noch glaubt, dass man mit kriegerischen Mitteln sich einen Vorteil verschaffen kann? Und nochmal, dieses geht nicht von uns aus, sondern dies geht von einem Gegner aus, auf das wir dann reagieren. Und ich glaube, es ist nur richtig, dass man das jetzt tut. Das Deprimierende ist eigentlich, dass man auch in unserer Zeit, obwohl wir 30 Jahre dazwischen hatten, wo wir darauf nicht mehr zurückgreifen muss, aber dass man auch in unserer Zeit noch glaubt, dass man Grenzen gewaltsam verschieben kann, dass man Gesellschaftsmodelle gewaltsam aufoktroyieren kann. Und das Einzige, was halt hilft, um die Freiheit, die wir so sehr schätzen, dann aufrechtzuerhalten, ist, dieser Gewalt etwas entgegensetzen zu können und es damit eben unmöglich zu machen, dass wir angegriffen werden.
Was ist es denn am Ende des Tages eigentlich, was von den 100 Milliarden gekauft wird? Und was ist es auch, was die größte Abschreckung eigentlich produziert? Also reden wir da von Panzern, von Waffensystemen, reden wir von Logistikkompetenz, reden wir von Technologie? Da gibt es ja irgendwie zahlreiche Elemente, wenn ich mir ein Heer anschaue, die eigentlich auf Vordermann gebracht werden wollen oder die vielleicht relevant sind. Was ist es denn, wenn man es mal in so einem Verteilungskuchen denkt?
Also das, was Sie gerade gesagt haben, auch darauf könnte ich wieder antworten, ja, es ist genau alles das, was Sie gesagt haben. Es ist von Luftfahrzeugen angefangen, also von Strahlluftfahrzeugen F-35 angefangen, über Hubschrauber bis hin zu Heeresfahrzeugen, Kampffahrzeugen, die dann den mittleren Kräften zugeordnet werden oder eben auch Kampfpanzer, die wir bereitstellen für die Brigade in Litauen. Eine Brigade, die wir jetzt neu aufgestellt haben oder wo wir dabei sind, diese neu aufzustellen, um eben auch damit ein sicherheitspolitisches Zeichen zu setzen. Also die gesamte Bandbreite, aber das, was eben dazugehört, das sind eben nicht nur diese Elemente, nicht nur diese großen Brocken, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, sondern es ist auch der verbindende Kit oder der verbindende Mörtel dazu. Und das ist eben all das, was mit Digitalisierung zusammenhängt. Denn nur dann, wenn wir auch die Waffensysteme miteinander verbinden können, nur dann, wenn wir sie vernetzen können, kann damit eben auch ein Gefecht der verbundenen Waffen geführt werden, kann eben auch so gekämpft werden, dass man Ziele dann gemeinsam bekämpfen kann. Und darauf wird es in Zukunft auch noch mehr ankommen.
Aber man darf nicht den Fehler machen, und das klang so ein bisschen in Ihrer Frage an, nicht, dass ich Ihnen den Fehler sozusagen ankreide, aber das hört man oft in der Diskussion. Man darf nicht den Fehler machen, Abschreckung ausschließlich an Material festzumachen. Ja, also Abschreckung hat natürlich eine Komponente, dass sie Dinge brauchen, von denen der andere sagt, oh Gott, die haben die, ist besser sozusagen, den nicht zu attackieren. Aber Abschreckung hängt in einem sehr großen Maße von einer psychologischen Komponente ab, nämlich das Signalisieren der Bereitschaft, dieses Material auch einzusetzen. Also das heißt, ich sage das mal ganz übertrieben, wir können eine voll ausgerüstete Bundeswehr haben, wenn sozusagen das Signal nicht ist, dass wir bereit sind, das Zeug auch wirklich einzusetzen im Verbund mit den anderen NATO-Partnern, dann wirkt es nur halb so abschreckend. Sondern die Abschreckung kommt eher von der Bekundung, dass man im Ernstfall wirklich willens ist, alles in die Waagschale zu schmeißen, um sein Territorium, das Territorium seiner Verbündeten, wie hat das der Kanzler gesagt, jeden Quadratmeter zu verteidigen.
Und genau an der Stelle setzt für mich auch der Begriff der Kriegstüchtigkeit mit an. Denn kriegstüchtig heißt eben, dass ich sowohl materiell, aber vor allen Dingen auch personell und auch aus meiner Einstellung heraus, also wenn Sie so wollen, aus der Mentalität heraus, genau in der Lage bin, dann eben auch einen Krieg führen zu können und auch einen Krieg gewinnen zu wollen, weil wir ihn eben gewinnen müssen. Und diese Mischung aus den allen drei macht dann eben Kriegstüchtigkeit aus. Und ich glaube, das ist genau das, was auch gemeint war, als Minister Pistorius diesen Begriff mit eingeführt haben. Wir doch eine Weile in Deutschland gebraucht haben, bis wir diesen Begriff auch in seinen Facetten auch diskutiert haben.
Und Herr Masala, wo ist denn so die Brücke zwischen, auf der einen Seite zeige ich so eine gewisse Bereitschaft, im Fall der Falle was zu tun, auf der anderen Seite aber nicht in diese Spiralen reinzugeraten. Also die Amerikaner haben ja, glaube ich, auch unter Bush Junior damals dann immer gesagt, dieses Prinzip von Shock and Awe, also auch durch Abschreckung zu arbeiten. Auf der anderen Seite produziert es natürlich auch so einen Kreislauf, ne?
Ja, das ist absolut richtig. Also natürlich, ich sag mal, die Erhöhung der Abschreckungsbereitschaft seitens der Bundesrepublik Deutschland oder seitens der NATO wird natürlich begegnet werden mit Maßnahmen Russlands, um jetzt mal bei Russland zu bleiben. Das ist der normale Gang der Dinge und das nennen viele Eskalationsspirale. Jetzt ist es aber auch so, und deswegen sage ich ja, Kommunikation ist wichtig. Ja, also wirklich Kommunikation ist wichtig, zu kommunizieren, wofür man bestimmte Dinge benutzen will. Die Intention zu kommunizieren, die schafft dann nämlich Klarheit. Und die kann solche eskalatorischen Spiralen durchaus vermeiden oder sie abmildern. Also es ist nicht ganz, ganz einfach. Das ist nicht jetzt ganz einfach, dass man sagt, wir machen das und dann passiert überhaupt nichts auf der anderen Seite. Sondern man muss natürlich immer rechnen, dass die andere Seite dann sozusagen nachzieht, was anderes macht, um sozusagen unsere Abschreckungsfähigkeit zu unterlaufen. Aber da gibt es halt viele Aspekte, die man durchaus, und das sehen wir ja jetzt in der Kommunikation, wie wir kommunizieren, ist ja zwar Klarheit, aber auch immer klar zu machen dem Gegenüber, der ja möglicherweise vermuten könnte, wir schaffen diese Waffensysteme an, um zuerst anzugreifen, dass wir überhaupt nicht die Intention haben, zuerst anzugreifen. Und das sind solche Sachen, wo Sie dann Eskalation im Rahmen halten können oder sogar vermeiden können.
Da fällt mir so der Begriff des Säbelrasselns ein, der bei uns ja immer wieder negativ besetzt ist. Also wenn jemand Säbelrasseln macht, dann haben wir immer so, der droht jetzt gerade mit etwas. Wenn ich mit dem Säbel rassel, dann zeige ich auch, ich habe einen Säbel und ich wäre durchaus bereit, diesen einzusetzen, wenn es denn dazu kommt. Also für mich ist das durchaus auch ein Mittel der Abschreckung, dass ich eben deutlich mache, was kann ich denn eigentlich, was habe ich denn eigentlich, dass ich in bestimmten Bereichen genau diese Transparenz herbeiführe, also nicht militärische Geheimnisse verrate, aber doch deutlich machen, guck mal hier, das kann ich und das kann ich und dann mit einem Gegner signalisieren, du musst es erst gar nicht versuchen. Das steckt für mich in diesem Säbelrassel mit drin, eben in der positiven Konnotierung.
Jetzt wollen wir ja keine Geheimnisse verraten, aber mal so Big Picture bei den 100 Milliarden. Wo sehen Sie so die größte Hausaufgabe, die wir noch haben bei der Bundeswehr?
Ja, ich sehe die größte Hausaufgabe eigentlich gar nicht bei den 100 Milliarden. Das ist so, wie wir es vorhin ja auch schon besprochen haben, davon ist das meiste vertraglich gebunden. Wir sind jetzt so ein bisschen in der Senke, in der Talsohle, also quasi auch mental. Wir haben jetzt alles ausgegeben. Wir können eigentlich gar nicht mehr damit viel machen, aber es ist noch nicht da. Weil wir haben zwar schon darauf geachtet, dass wir marktverfügbare Produkte kaufen, also sogenannte Off-the-Shelf-Produkte. Nur wenn wir sagen Off-the-Shelf, dann stehen die eben nicht im Regal. Also so ein Panzer steht nicht einfach so im Regal, sondern der ist zwar entwickelt, aber er muss noch produziert werden. Und das dauert dann eben 3 bis 5 Jahre. Und genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt. Also Geld gebunden, Material aber noch nicht da. Das wird jetzt in Zukunft zulaufen. Und das ist für mich die große Herausforderung. Denn wenn dieses Material zuläuft, dann werden wir es auch betreiben müssen. Also wir müssen es tanken, wir müssen damit fahren, wir müssen damit üben. Und wir wollen auch damit üben, denn wir wollen ja unsere Leute an diesem Gerät auch ausbilden, damit wir eben dann auch in der Abschreckung etwas entgegensetzen können. Wenn wir das aber wollen, brauchen wir Betriebsmittel. Und diese Betriebskosten, die werden in den nächsten Jahren deutlich nach oben gehen. Also für mich die größte Herausforderung ist nicht diese 100 Milliarden, sondern die Verstetigung des Verteidigungshaushaltes, sodass wir dann auch genügend Mittel haben, um zu üben, um auszubilden, um zu üben und damit eben die Abschreckung auch sauber mit hinzustellen.
Spannend. Wie ist es denn eigentlich, welche Volkswirtschaft profitiert denn davon? Sind es teilweise deutsche Firmen, denen wir das Geld quasi über den Tisch schieben, damit die uns großartiges Werkzeug an die Hand geben? Oder ist das eher israelisch, ist es amerikanisch? Also man könnte ja argumentieren, wenn es 100 Milliarden sind, die in unsere eigene Volkswirtschaft als Umsatz fließen, das ist jetzt nicht gerade linke Tasche, rechte Tasche, aber es hat zumindest auch, dass es auf unsere Wirtschaft einzahlt.
Ja, das wäre total klasse, wenn das so funktionieren würde. Dazu braucht man aber eine Verteidigungsindustrie, die über die Jahre hinweg auch das produzieren konnte, das entwickeln konnte, das produzieren konnte, was notwendig ist. Jetzt kommt es gerade, und so haben wir auch auf die 100 Milliarden geblickt, kommt es darauf an, dass wir möglichst schnell marktverfügbare Produkte kaufen. Dieses möglichst schnell sind Waffensysteme aus amerikanischer Produktion. Aber Sie haben völlig recht. Wir müssen jetzt irgendwann wieder dazu kommen, dass wir wieder auch deutsche Waffensysteme, europäische Waffensysteme dann kaufen können. Und dazu müssen wir auch unsere Verteidigungsindustrie wieder befähigen. Und genau in diesen Spagat oder in diesen Ausgleich müssen wir jetzt über die nächsten Jahre kommen. Und deswegen kommt es auch darauf an, dass wir im Verteidigungshaushalt Mittel so verstetigen, dass man sich darauf verlassen kann, dass abgenommen wird und dass man verlässlich produzieren kann.
Aber Sie sehen ja kleine Effekte. Das ist ja ein Regierungspodcast, deswegen mache ich keine Werbung. Aber wir Deutschen sind ja relativ gut im Panzerbau. Und Sie sehen sozusagen, dass eine der führenden Panzerbaufirmen ja jetzt anfängt, Leute einzustellen wieder. Also das heißt, da werden natürlich Arbeitsplätze geschaffen. Das ist jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaße, wie wenn das die deutsche Automobilindustrie ist, wo das sozusagen dann gleich in die Zehntausende geht. Aber natürlich zeigen sich gewisse Effekte. Also die Firmen, die für die Bundeswehr produzieren, nicht nur für die Bundeswehr, auch für andere Streitkräfte, die expandieren jetzt gerade. Und expandieren heißt auch Arbeitsplätze schaffen. Das passiert.
Und das sind nicht nur Waffensysteme, das ist auch Munition. Also es ist jetzt gerade eine Munitionsfabrik. Der Spatenstich hat jetzt vor ein paar Monaten stattgefunden in Niedersachsen. Da wird eine neue Fabrik gebaut, wo dann Munition produziert wird. Und zwar die Munition, die die Ukrainer jetzt brauchen, die wir aber auch wirklich zukünftig brauchen. Also sowohl Panzermunition als auch Artilleriemunition.
Ich bin ja viel in der Startup-Szene unterwegs. Ich kann sagen, da ist so ein bisschen Goldrauschstimmung, glaube ich. Also da ist dieses Thema Military Tech völlig neu aufgekommen. Was früher irgendwie Krypto war oder KI, da wird ein ganz neues Segment aufgemacht. Also da tut sich schon einiges. Ist ja wirklich intensiv. Vielleicht mal auch so eine ganz banale Frage. Herr Masalas, Sie haben ja vorhin zu mir gesagt, so ja, die meisten Leute machen den Fehler, die denken immer nur in Material und gar nicht in die Bereitschaft, das Material einzusetzen. Ich glaube, ich würde sogar noch verkürzen. Ich glaube, ganz viele Menschen denken eigentlich in Bomben. Also es gibt ja irgendwie diese bekannte MOAB in Amerika, die Mother of All Bombs, die größte non-nukleare Bombe, die es gibt. Und ansonsten natürlich die Atomwaffen. Mhm. Und jahrzehntelang war man ja als Volk immer so durch diese nukleare Abschreckung, sage ich mal, immer militärisch orientiert. spielt das heutzutage immer noch solch eine Rolle, dass die Atombombenfähigkeit eigentlich das ist, was in solchen Kriegen auch über Abschreckung entscheidet oder nicht?
Na, also die nuklearen Fähigkeiten sind wichtig und die nuklearen Fähigkeiten, die vor allen Dingen zwischen, ich sag jetzt mal, Großmächten existieren, ne, machen einen Nuklearkrieg zwischen Großmächten nicht gewinnbar. Und damit ist kein Interesse daran, diesen Krieg zu führen. Jetzt ist aber nicht so, dass die Nuklearfähigkeiten die Welt komplett sicherer machen. Wir haben eine große Diskussion, ob sie dann konventionelle Eskalationen überhaupt erst möglich machen, weil man weiß, man überschreitet eine gewisse Stufe nicht. Aber nukleare Abschreckung und Nuklearfähigkeiten sind auch heute noch zentral. Also sie sind einfach zentral, weil wenn man, wir leben in einer Welt mit 9 Nuklearwaffenstaaten, 8 erklärten, 1 nicht erklärten. So, davon sind 4 große Regionalmächte oder sozusagen Großmächte. Wenn die mit ihren Nuklearwaffen drohen, nicht nuklearen Staaten gegenüber, ist das natürlich ein Erpressungspotenzial, das enorm ist. Also braucht man dann entweder eigene Nuklearfähigkeiten, das haben die wenigsten, oder aber, und jetzt komme ich auf die Bundesrepublik Deutschland, man ist in einer Allianz, in der sozusagen eine Nuklearmacht erklärt, dass sie gegebenenfalls bereit ist, das Territorium dieses Staates wie die Bundesrepublik Deutschland auch mit ihren Nuklearwaffen zu schützen. Das schafft Sicherheit und das sichert vor allen Dingen gegen Erpressbarkeit. Weil sie können, egal wie gut ihre Streitkräfte sind, aber wenn jemand seine Nuklearwaffen jetzt rhetorisch einsetzt und ihnen damit droht, dann können sie denen aber nicht damit begegnen, dass sie sagen, ja, aber ich habe jetzt aber 12 Panzerdivisionen. Das ist egal bei einer Nuklearwaffe. Ja, also brauchen sie halt jemanden, der sie schützt, oder sie brauchen selber Nuklearwaffen. Und wir haben halt über diesen NATO-Verbund, haben wir halt den Schutz der Vereinigten Staaten mit ihren Nuklearwaffen.
Jetzt haben Sie mich die ganze Zeit am Nachdenken, wer der nicht erklärte ist. Wahrscheinlich Iran oder Nordkorea?
Nein, Israel ist der nicht erklärte.
Ah, die sind nicht erklärt?
Israel ist der nicht erklärte. Wir vermuten alle, dass sie Nuklearwaffen haben, aber die Israelis haben es nie offiziell erklärt.
Sehen Sie, meine Lücke hier wieder gefüllt. Gut, vielleicht noch einen Satz zu dem Operationsplan Deutschland, Herr Breuer. Also das ist ja auch ein Thema, was aufkam und auch ein Resultat dieser Zeitenwende. Der beschreibt ja einerseits die Aufgaben, die die NATO im Verteidigungsfall an die Bundesregierung stellt und andererseits die Aufgaben, die Deutschland für seine Landesverteidigung erfüllen muss. So einen Plan wird es doch vorher bestimmt aber eigentlich auch schon gegeben haben. Was hat sich denn da geändert oder welche Dynamik ist da reingekommen?
Nee, so einen Plan hat es vorher nicht gegeben, weil wir eben über Jahre hinweg zivil-militärische Zusammenarbeit eigentlich nur so verstanden haben, da ist irgendwo ein Hochwasser, die zivilen Fähigkeiten reichen nicht mehr aus, es wird um Hilfe gebeten und subsidiär kommt dann eben die Bundeswehr und unterstützt mit Streitkräften, also mit Gerät und Manpower, dann in einer solchen Katastrophenlage. Das war unser Verständnis von zivil-militärischer Zusammenarbeit. Das ist heute ganz anders. Wenn wir wieder über Verteidigung nachdenken, entweder im Bündnis oder auch als Landesverteidigung, dann kommen genau diese Anteile mit hinein, dass nämlich die zivile Seite die militärische Seite unterstützen muss. Das heißt, wir kehren gerade zivil-militärische Zusammenarbeit auch nochmal in die Umkehrung hinein dessen, was wir über die letzten Jahre gemacht haben. Da geht es dann darum, dass wenn wir als Drehscheibe für die NATO, also Deutschland als Drehscheibe für die NATO, für alle alliierten Bewegungen, die an die Ostflanke der NATO zum Beispiel verlegt werden, dass das alles durch Deutschland läuft. Und diese Drehscheibe bedeutet eben, dass ich sowohl logistisch, dass ich aber auch in der Verkehrsinfrastruktur, dass ich hingehen muss, hier ein Leitnetz mit aufbauen muss, dass ich die verschiedenen Einrichtungen, die für diese Drehscheibe erforderlich sind, dass ich diese auch sichern muss. Und all das zusammengenommen, also sowohl die zivile als auch die militärische Komponente, wird in diesem Operationsplan Deutschland zusammengeführt. Und genau diese Verteidigungsfähigkeit und damit auch wiederum, ich betone es nochmal, auch die Abschreckungsfähigkeit, die sich daraus ergibt, weil wir eben vorbereitet sind, das kommt erstmalig in diesem Operationsplan Deutschland zusammen.
Das haben wir ja vorhin gesagt, es braucht immer Menschen, die auf der Erde stehen, wenn sozusagen es um Territorium geht. Genauso braucht es ja Menschen, die auf der Erde stehen, die verteidigen. So, Stichwort Wehrdienstmodell. Da gibt es ja jetzt durchaus Bestrebungen, ein neues Wehrdienstmodell einzuführen, was unser Verteidigungsminister auch vorgestellt hat. Was ist denn so der Kern des Modells? Also wie soll das aussehen?
Also der Kern des Modells ist, dass wir zunächst einmal hingehen und überhaupt eine Bestandsaufnahme machen. Und zwar jährlich eine Bestandsaufnahme machen mit einem Fragebogen und alle Bürgerinnen und Bürger eines Jahrgangs abfragen und damit eigentlich einen ersten Schritt zur Musterung durchführen. Und diese Bestandsaufnahme, also dieser Fragebogen, der dann verpflichtend sein soll für die männliche Bevölkerung und freiwillig für alle Frauen in Deutschland in diesem jungen Altersband. Wenn diese Befragung dann eben stattgefunden hat, haben wir eine Grundlage dafür zu sagen, wer ist überhaupt wehrdienstfähig und wer ist es nicht. Und wir gehen dann damit hin und glauben, dass wir auch darüber genügend Freiwillige gewinnen können, die dann eben auch zur Verfügung stehen, um in der Bundeswehr dann ausgebildet zu werden. Diese Freiwilligen kommen dann für 6 Monate und können dann sehr flexibel anschließend entscheiden, ob sie länger machen, ob sie dann weiterhin bei der Bundeswehr bleiben, ob sie eine weitere Ausbildung machen und so weiter. Und wir erzeugen aber damit in jedem Jahr Reservistinnen und Reservisten. Und das brauchen wir, um eine sogenannte Aufwuchsfähigkeit dann auch hinzubekommen. Nämlich um das, was ich gerade eben gesagt habe zum Operationsplan Deutschland, wenn wir also unsere eigenen Einrichtungen in Deutschland schützen müssen, wenn wir auf der anderen Seite hingehen müssten und sagen, wir müssen Truppe auch für die Bündnisverteidigung an der Ostflanke bereitstellen. Wenn das einmal alles zusammennehmen, dann kommen wir so auf rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten, die wir dafür brauchen. Wenn man davon die Iststärke der Bundeswehr, ich mache es mal einfach, 200.000 abziehen, dann bleiben 260.000 übrig. 60.000 haben wir sowieso als Reservisten schon ständig verfügbar. 100.000 glauben wir, dass wir die aus den bisherigen Reservisten noch gewinnen können. Und dann fehlen so rund 100.000. Und dieses Modell, dieses Wehrdienstmodell, was jetzt gerade in der Diskussion ist, soll genau das sicherstellen, dass wir nämlich in den nächsten Jahren diese 100.000 Reservistinnen und Reservisten auch gewinnen können. Wir müssen ein bisschen aufpassen dabei. Es ist also keine Wehrpflicht, die jetzt über die gesamte Bandbreite einen ganzen Jahrgang wieder hereinholt, weil meine Sorge wäre nämlich dann dabei, die müssen alle ausgebildet werden und dann ziehe ich aus den bisherigen Einheiten, aus den bestehenden Einheiten, die ja kämpfen können sollen und sehr professionell kämpfen können sollen, ziehe ich halt Leute raus und mache sie zu Ausbildern. Und damit geht die Einsatzbereitschaft oder ginge die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr dann nach unten. Das heißt, wir müssen sehr fein balancieren, wen können wir für diese Ausbildung mit heranziehen und wen müssen wir aber in seinem ursprünglichen Auftrag dann auch belassen. Und ich glaube, dass das gelingen kann mit diesem neuen Modell des Wehrdienstes, mit dieser neuen Wehrform, die wir jetzt vor ein paar Monaten auch vorgestellt haben.
Wir haben nur 2024. Warum ist es nur für die Männer verpflichtend, nicht auch für die Frauen?
Also ich glaube, dass man jedem diese Möglichkeit geben sollte, aber grundgesetzlich ist im Moment halt festgelegt, dass Männer zum Wehrdienst mit herangezogen werden können. Wenn man das will, und ich würde das nur unterstützen, aber das ist meine persönliche Meinung, ich würde es nur unterstützen, dass eben auch Frauen diese Möglichkeit haben. Frauen können es jetzt schon freiwillig tun. Wenn man es dann etwas breiter hinstellt, braucht man dafür eine Grundgesetzänderung. Und ich glaube, auch die muss dann noch einmal gesellschaftlich, muss aber auch parlamentarisch diskutiert werden. Und vielleicht kommt man dann danach zu einem Schluss, dass es eine Wehrpflicht für Männer und Frauen geben könnte. Aber ich möchte noch mal einen Punkt machen. Eine Grundvoraussetzung ist dabei da. Wenn wir über Wehrpflicht sprechen, dann ist das eine ordentliche Einschränkung des Lebens von jungen Menschen. Und das geht nicht einfach nur so, sondern da muss schon ein hohes Gut dahinter stecken, weshalb man eine solche Einschränkung dann auch fordern kann. Und dieses Gut ist eben die Verteidigung Deutschlands. Und das muss als erstes dahinter stecken, bevor man überhaupt die nächsten Schritte dann machen könnte.
Ich glaube, ich bin ein bisschen zu doof. Warum heißt denn das eigentlich Wehrpflicht, wenn es eigentlich darin besteht, eine Umfrage zu machen und dann ein Angebot zu unterbreiten? Dann ist es doch gar keine Pflicht, dann ist es doch eigentlich eher ein Wehrangebot oder ein Angebot zum Wehreinsatz.
Weil das der alte Begriff ist. So, den haben wir einfach nicht geändert und wir haben ja die alte Wehrpflicht ja nur ausgesetzt. Ja? Und deswegen operieren wir sozusagen mit dem Pflichtbegriff, obwohl es schon lange keine Pflicht mehr ist. Sondern es ist eine Freiwilligkeit, das muss man ganz einfach sagen. Ja, diese Pflicht zum Ausfüllen des Fragebogens ist die einzige Pflicht, die in diesem Modell noch vorhanden ist. Dadurch lässt sich der Begriff Wehrpflicht nicht mehr rechtfertigen. Sie haben völlig recht, aber es ist halt der alte Begriff und den ändern wir einfach nicht.
Aber ich würde auch da sagen, irgendwann, wenn es wirklich absolut notwendig werden würde, könnte man auch da wieder zur Pflicht zurückkommen. Ja, also gesetzlich, absolut. Grundgesetzlich hat man die Möglichkeit dazu. Wir haben die Wehrpflicht ausgesetzt. Da würde ich genauso sagen, jawohl, es ist eben im Moment eher eine Freiwilligkeit. Aber wir hätten die Möglichkeit, wenn wir sehen, dass wir so bedroht werden, dass wir das nicht mit den bestehenden Soldatinnen und Soldaten, mit den bestehenden Streitkräften erfolgreich machen könnten. Wenn wir dafür mehr brauchten, dann könnte man auch auf den Pflichtanteil zugreifen.
Und es gab ja eine Diskussion, ich sage das immer, also auch meine private Meinung, es gab ja in der Diskussion ein Modell, das ich besser gefunden hätte. Das wäre sozusagen das schwedische Modell, also wo die Musterung wirklich für alle verpflichtend ist. Und man sich dann bei dieser Musterung dann dafür entscheiden kann, ob man überhaupt sich für die Bundeswehr interessiert oder nicht interessiert. Und die sich nicht interessieren, sind sofort draußen. Aber man hat den medizinischen Zustand aller erfasst mit Blick auf Aufwuchsfähigkeit vielleicht irgendwann mal. Aber das war halt politisch irgendwie nicht gewollt, nicht durchzusetzen, das weiß ich nicht. Und deswegen haben wir jetzt dieses Modell und müssen gucken, dass wir darüber genügend Leute generieren.
Naja, aber wir haben natürlich in diesem Modell, das ist schon klar, also auch in den Fragebögen ja genau auch die gesundheitlichen Fragen mit drin. Mir ist klar, das ist eben keine ärztliche Musterung, genau, die wir jetzt machen. Ich würde jetzt argumentieren, also wenn es wirklich dann mal zu dem Fall kommt, dass wir im großen Stil einberufen müssten, dann würde man eben aus diesem Fragebogen heraus dann eben auch die ärztliche Musterung durchführen. Weil irgendwo braucht man ja dann doch immer aktuelle Daten. Was ich halt gut finde an dem schwedischen Modell, ist ein großer Anteil an Flexibilität. Und diesen großen Anteil an Flexibilität, den versuchen wir jetzt gerade auch mit hineinzubringen. Und das bedeutet für mich zum Beispiel, wenn jemand 6 Monate in der Ausbildung dann ist, in diesen ersten 6 Monaten, und wir dann feststellen, wenn die Streitkräfte feststellen, wir brauchen eigentlich Lkw-Fahrer, dann kann man eben dem einen oder anderen einen Lkw-Führerschein anbieten und sagt eben dafür, aber wenn du den machen willst und jemand sagt zu, man aber dafür musst du aber nochmal 3 Monate oder 4 Monate oder 2 Monate dann einfach länger machen. Und ich glaube, diese Flexibilität, auch den Wechsel dann in andere Teilstreitkräfte hinein oder in andere Aufgabenbereiche hinein oder sich länger verpflichten zu können, ich glaube, diese Flexibilität, die kommt auch jungen Menschen sehr entgegen. Zumindest ist das, was ich immer wieder in den Diskussionen höre. Und insofern bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir mit diesem Modell einen guten Schritt weiterkommen in Richtung einer Aufwuchsfähigkeit für die Streitkräfte.
Noch eine blöde Frage, die letzte dazu. Hätte man nicht einfach wieder zurückdrehen können und sagen, so, Wehrpflicht wieder, und wer nicht wehrpflichtig ist, der macht halt seinen Zivildienst? War das dafür nicht schlimm genug oder war es nicht vermittelbar?
Hätte man vielleicht machen können, aber das hätte eben bedeutet, dass wir von dieser relativ kleinen Anzahl von Soldaten, 200.000 ist ja jetzt nicht wirklich viel, dass wir fast alle hätten nehmen müssen und sie in die Ausbildung mit hineinbringen müssen. Als Ausbilder, als Rahmenpersonal, also all das, was dann dazu gehört. Und damit wären wir in der Einsatzbereitschaft deutlich nach unten gegangen. Ich glaube, diese Mischung jetzt, die wir jetzt haben, ist viel besser und spiegelt die Realität, die wir jetzt im Moment haben, und spiegeln die Herausforderungen der Realität eben sehr viel deutlicher wider, als das die alte Wehrpflicht von früher war.
Und auch, also jetzt mal nochmal dazugefügt, eine Wehrpflicht ist ja sehr neutral gesagt ein Zwangsdienst. Und den können Sie nicht ganz einfach per Order dem Mufti exekutieren. Das braucht wirklich, also wenn Sie jetzt, wann haben wir es ausgesetzt, 2010, 2011, also wenn Sie jetzt nach 13 Jahren wieder ankommen und sagen, so, jetzt wollen wir wieder eine Wehrpflicht, dann brauchen Sie eine breitere gesellschaftliche Debatte vorher. Weil das können Sie in der Gesellschaft einfach nicht so von oben, also Exekutive, Verteidigungsminister oder Bundeskanzler, egal, überstülpen. Das geht nicht. Und das Zweite ist, Herr Breuer redet vom Sinken der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Das ist sicherlich ein Argument. Der zweite Punkt ist auch, wir haben überhaupt nicht die Strukturen. Also wir bräuchten wirklich nochmal viel Geld, um diese Strukturen aufzubauen. Und jetzt kann man sagen, und Herr General Breuer hat es ja ausgeführt, wir brauchen erstmal noch mal ein bisschen Geld, meines Erachtens auch, für den Verteidigungshaushalt generell, um das, was sozusagen wir finanzieren müssen, auch nachhaltig zu finanzieren. Wenn Sie jetzt kommen und noch mal da on top die Summe legen, die Sie brauchen, um die Strukturen wieder aufzubauen für eine neue Wehrpflicht, das möchte ich sehen, wie man das gesellschaftlich vermittelt. Weil da reden wir über wirklich große Summen und das muss eine gesellschaftliche Zustimmung finden. Und das, glaube ich, wird sehr, sehr schwer werden.
Einen letzten Punkt haben wir noch, auch sehr aktuell, und zwar das Thema Mittelstreckenraketen. Weil es wird ja sehr aktiv gerade darüber gesprochen, dass eine Stationierung konventioneller Mittelstreckenraketen der US-Streitkräfte in Deutschland vonstatten gehen könnte. Ist das schon beschlossene Sache? Und vielleicht auch mal so die Einordnung vom Profi, was verbindet sich damit?
Also es gibt ein Kommuniqué, ein deutsch-amerikanisches Kommuniqué, das am Rande des NATO-Gipfels veröffentlicht worden ist, in dem gesagt wird, dass halt 3 verschiedene Systeme hier ab 2026 stationiert werden. So, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das eine Entscheidung ist. So habe ich auch den Bundeskanzler dann später bei seiner Sommerpressekonferenz verstanden. Das ist eine Entscheidung, 2026 kommen diese Systeme. Ein Fragezeichen ist, ob sozusagen die Dark Eagle kommt, weil die jetzt noch gerade getestet wird. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich schon spruchreif ist, dass die 2026 kommt. Das kommt. Das war die Frage. Oder wollten Sie noch mehr wissen dazu?
Ja, und was sich damit verbindet, was es eigentlich heißt?
Also zunächst einmal ist es so, es ist keine Nachrüstungsdebatte, wie wir sie in den 80er Jahren haben. Ja? Und so wird das ja gerne sozusagen in der Diskussion dargestellt. Es ist keine Nachrüstungsdebatte. Man muss das, glaube ich, ein bisschen breiter sehen. Es gibt sogenannte Warfighting-Capstone-Konzepte der NATO. Und das gibt es seit 2017. Und da spielen diese Fragen von Long-Range-Precision eine sehr zentrale Rolle. Bei den Russen gibt es die gleiche Diskussion, da spielen Long-Range-Precision auch eine sehr zentrale Rolle. Und was ist dieses Long Range Precision? Das ist wieder so, einen Krieg führen zu können, um ihn nicht zu müssen. Wenn wir davon ausgehen, dass Russland, ich sag jetzt mal, einen Staat im Baltikum angreift, ja, dann haben wir natürlich in der NATO die Pläne, wie wir sozusagen konventionell darauf reagieren, und dann werden Truppen verlegt. Aber da ist Zeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil sie ja verhindern wollen, dass Russland diesen Angriff vollumfänglich durchführen kann. Das heißt, sie brauchen Systeme, die in der Lage sind, sozusagen relativ schnell Ziele im russischen Hinterland zu zerstören, die Russland für die Kriegsführung braucht. Diese kommen. Das ist aber dann abschreckend, weil Russland sehen wird, ich werde möglicherweise gar nicht in der Lage sein, etwas zu tun, was ich tun will, weil die Gegenseite in der Lage ist, sozusagen Dinge, die ich dafür brauche, sofort zu zerstören. Das hat eine abschreckende Wirkung. Und was viele in der Diskussion ja auch vergessen, ist, dass es auch am Rande des NATO-Gipfels ein Kommuniqué gab, der Franzosen, der Polen, der Italiener und der Deutschen, die sagen, wir werden diese Systeme selber produzieren. Also letzten Endes, die Amerikanischen, glaube ich, werden nicht weggehen. Aber aus einer Perspektive der Europäer, und Frankreich hat schon angekündigt, dass es eigentlich sehr viele andere Europäer noch da reinhaben will in diese Entwicklung, ist das nun eine Übergangslösung, bis wir eigenständige europäische Systeme haben, die dazu in der Lage sind.
Also es ist ganz schön viel Bewegung drin in dem Thema, merke ich. Es ist ziemlich komplex und ich freue mich, heute zum Dienst angetreten zu sein, um an Ihrer Sprache zu sprechen, weil ich viel gelernt habe. Vielen, vielen Dank. Hoffentlich brauchen wir nicht alles in der Intensität, wie wir es heute besprochen haben. Je weniger, desto besser. Aber es ist ja schön zu wissen, dass wir auf jeden Fall dran sind und uns da viele Gedanken machen. Also ansonsten an euch HörerInnen da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir hatten zu Gast General Carsten Breuer, den Generalinspektor der Bundeswehr, sowie Professor Dr. Carlo Masala. Der ist Leiter der Professur für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr. Und ich bin Joel Kaczmarek, bedanke mich herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.